Ja, herzlich willkommen mal wieder zu der morbiden Veranstaltung Disco 80. Wir stehen ja beide sowieso dem Tod näher als dem Leben und das wird sich jetzt heute auch in dem Thema des Tages widerspiegeln. Und zwar wollen wir heute reden über Tote. Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viel zu sagen. Wir grenzen das Thema ein bisschen ein, weil es jeden Tag sterben ja irgendwo irgendwelche Menschen. Das ist nun mal Licht in der Natur der Sache. Und in der Natur der Sache der Endlichkeit. Aber wir beschränken uns auf Popstars aus den 80er Jahren. Und da gibt es ja wahrscheinlich auch das eine oder andere zu erzählen. Wir haben auf der Strecke bis 2025 einige verloren, um die es sehr, sehr schade ist. Und viele, um die es jetzt nicht ganz so schade ist. Und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen. Ja.
Genau, also und übrigens, ich will ja mindestens 110 werden, dann bin ich gerade so in der Mitte. Früher wollte ich 100 werden, jetzt muss ich halt gucken, dass ich noch älter wäre,
ja.
Damit ich nicht näher am Tod als am Leben bin. Mal gucken,
ja,
ob das klappt.
Da gibt es auch mittlerweile eine Bezeichnung für, die mir jetzt schon wieder entfallen ist. Ich habe irgendeinen Fernsehmoderator, der so Wissenschaftssendungen macht, auch sein Name ist mir entfallen. Aber da gibt es jetzt einen ganz, ganz neuen Trend, dass die Leute echt versuchen, 120 Jahre alt zu werden und älter, da diverse Praktiken entwickeln wie Fasten oder natürlich kein Alkohol, natürlich keine Zigaretten. Ich weiß nicht, wir sind da ein bisschen anders gestrickt, aber du hast ja auch einen guten Grund, alt zu werden.
Da. Ja, gut, andererseits muss ich sagen, 120 Jahre alt werden und keinen Spaß mehr im Leben haben, ist auch scheiße.
Also, ja, das denke ich mir auch.
Nicht, also,
ja.
Aber gut.
Da gibt es ja viele Faktoren. Ist es wirklich nötig, dem sowieso so stark gebeutelten Rentensystem unnötig noch auf die Eier zu gehen? Aber gut, das sind andere Themen. Wir reden über bereits Verstorbene, die jetzt auch wahrscheinlich keine Rente mehr kassieren können und somit dem Rentensystem definitiv nicht auf die Nerven gehen. Okay, ja, dann würde ich einfach sagen, wir wechseln uns einfach mal ab. Ich habe so einige Sachen.
Ja, Moment, Lügen, Wahrheiten natürlich.
Ach so, ja, genau.
Ja, natürlich.
Ja, da war doch noch was.
So, also wie immer, ich behaupte drei Dinge, zwei davon stimmen, eine stimmt nicht. Ihr erfahrt am Ende des Podcasts, was nicht stimmt. Lüge Wahrheit Nummer 1. Michael Jackson und Prince starben beide an einer Überdosis Fentanyl. Man kennt es ja, USA, Fentanyl, Drogenkrise. Ich behaupte also, sie sind beide an Fentanyl gestorben. Lüge Wahrheit Nummer 2. Im Club 27, dem Club der mit 27 Jahren gestorbenen Popstars, kam in den 80er Jahren niemand dazu, behaupte ich.
Mhm.
Und Lüge, Wahrheit Nummer 3. Wayne Hussey, Mitglied bei Sisters of Mercy und später Gründer von The Mission, war bis 1984 Mitglied der Band Dead or Alive, dessen Sänger Pete Burns 2016 gestorben ist. Also es geht nicht darum, wann Pete Burns gestorben ist, das stimmt, sondern es geht darum, war wirklich Wayne Hussey Mitglied bei Dead or Alive bis 1984. Das sind die drei Dinge, die ich für euch ausgesucht habe. Wir werden am Ende erfahren, was stimmt, was nicht. Dann fangen wir an mit deinem ersten Toten oder der ersten Toten.
Ja, fangen wir einfach mal an. Wir müssen da wahrscheinlich sowieso noch früher oder später drüber reden. Wir sind in diesem Podcast ja schon so einige Leute für tot erklärt worden, die eigentlich noch leben.
Gleich in der ersten Folge, ja.
Ich erinnere mich zum Beispiel an Talan, den wir hier für tot, den ich hier für tot erklärt habe.
Nee, ich?
Hast du den für tot erklärt?
Ich habe den für tot
erklärt. Aber ich habe dir auf jeden Fall zugestimmt. Tot. Also, ja, oder hatte mir das gut vorstellen können. Ja, oder den späteren Gast Stefan Kleinkrieg, der wurde auch schon von mir totgeschrieben. Das ist ganz witzig. Ich möchte einfach mal mit jemandem anfangen, den wahrscheinlich die wenigsten Leute kennen. Und zwar gibt es einen aktuellen Anlass dazu. Und zwar war ich letztens auf einer Gartenparty-Veranstaltung und wir haben den ganzen Abend Multicolored Shades gehört. Das ist eine Band, wenn die überhaupt irgendjemand kennt, dann der Hit war Teen Sex Transfusion. Der Sänger dieser Band, Pete Barani, war ein Freund, Bekannter von mir, der auch in dem Schallplattenladen Last Chance gearbeitet hat in Dortmund. Und das war wirklich so ein schräger Vogel und so ein sympathischer Typ. Ich erinnere mich an eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar hat er mir gesagt, er hätte jetzt bei den Multicolored Shades irgendwie erstmal so jetzt aufgehört. Hätte ein Soloprojekt gestartet. Ich weiß nicht, ob da jemals was veröffentlicht wurde. Das ist mir nicht bekannt. Und zwar gibt es in Amerika so eine Tradition von Jodelmusik. Und zwar Country-Jodel-Musik. Mhm. Ja. Also da gibt es bestimmt auch nur so eine professionelle Bezeichnung. Ja. Und das hat Pete dann so in seinen letzten Jahren betrieben. Oder so Country-Jodel-Musik. Er war auch großer Fan dieser Musik und unwahrscheinlicher Liebhaber und Kenner. Also da gibt es wirklich echt eine starke Szene auch, die sich dann ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt. Und das war so ein sympathischer, durchgeknallter Mensch, ich mochte den sehr, sehr und der ist tatsächlich auf tragische Weise verstorben. Also soweit ich mich erinnern kann, da hat er Selbstmord begangen. Das ist sehr, sehr schade. Und auf dieser Party haben wir irgendwie eben auch dann nochmal ein bisschen gehuldigt. Cooler Typ.
Hast du mir mal vorgespielt, kann ich mich erinnern. Wir werden einen Link in die Shownotes packen, damit ihr auch wisst, von welcher Band wir reden. Weil es gibt halt viele Bands, die waren gut, haben es aber nie nach oben geschafft, aus verschiedensten Gründen. Übrigens, vorhin ist mir eingefallen, als du das gesagt hast, es ist noch nie ein Gast aus unserem Podcast gestorben. Also wenn ihr ewig leben wollt, müsst ihr in unserem Podcast kommen.
Kommt hierher. Hat ja schon so den einen oder anderen hier Offerten gemacht, ne?
Ja.
Tala, was ist los? Also. Da kommt ja dann noch die Komponente, das Totgesagte länger leben oder so. Habe ich mal irgendwo gelesen oder gehört.
Ja, wenn du mit einem relativ unbekannten Musiker kommst, muss ich natürlich mit dem bekanntesten kommen. Aus den 80ern, der gestorben ist, geht es immer um Michael Jackson. Der ist am 29.08.58 geboren und am 25.06.2009 gestorben. Todesursache erzählen wir später noch. Und er hat natürlich das meistverkaufte Album aller Zeiten gemacht mit Thriller. War sehr einflussreich, hat dann später allerdings mit der ganzen Missbrauchsgeschichte nicht so rühmliche Kapitel geschrieben und war körperlich auch völlig am Ende. Ich wollte jetzt nicht so viel über ihn erzählen, weil ich habe mehr Sachen rausgesucht zu den Leuten aus dem New Wave, Postpunk und Synthie-Pop-Umfeld, die gestorben sind. Aber was ich bei ihm interessant fand, man muss sich echt vergegenwärtigen, der war, seit er 13 war, stand er im Rampenlicht und war im Prinzip erfolgreicher Popmusiker damals mit Jackson 5 und die haben im Prinzip ihm die Kindheit geklaut. Ne? Sein Vater, der sehr restriktiv war, also das ist schon ein Ding, wenn du in dem Alter dann schon wirklich Plattenvertrag hast und alles und veröffentlichst und rund um die Uhr mitmachen musst. Wir wissen ja, was das mit Leuten macht. Also das zu ihm.
Da ist selten was Gutes bei rausgekommen, ja. Das ist absolut richtig, ja. Ja, dann mache ich mal den nächsten. Bleiben auch also im Mainstream-Genre und zwar George Michael. Für mich ein wirklich toller Künstler, egal was man jetzt irgendwie über die Sachen denkt, die er mit Wham gemacht hat oder so. Aber ich fand, er war auch wirklich ein toller Solokünstler. Es gibt tolle und wirklich für die Zeit innovative Videos und tolle Songs. Das ganze Fade-Album, das ist einfach ganz, ganz tolle und perfekt inszenierte Popmusik. Er hat auch gar nicht so einen Eindruck gemacht. Im Gegensatz zu Michael Jackson war er zum Beispiel jemand, also den ich jetzt niemals so als Problemfall gesehen habe. Ne? Aber
ja, der hat schon eine lange Historie an Vorfällen gehabt, die natürlich in der britischen Presse ausgeschlachtet worden sind ohne Ende. Es gab ja diesen einen Fall, wo er in der Toilette seinen Penis einem Polizisten gezeigt hat. Und er meinte halt, ja, der Polizist, wir waren halt in der Toilette, der Polizist zeigt mir seinen Penis und will, dass ich ihm seinen zeige, dann mache ich das. Und dann sagt der Polizist, ja, du bist verhaftet.
Also
ich meine, die sind ihm natürlich arschlochmäßig begegnet. Er war mega prominent, weil er halt auch, also allein Face hat sich 25 Millionen Mal verkauft. Der war halt Superstar. Und ich finde, er ist nicht fair behandelt worden, also überhaupt nicht in seiner ganzen Karriere, für das, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Musiker war. Man hat mir nichts vorwerfen können, was er jetzt irgendwie falsch gemacht hätte in seinem Leben oder was auch immer. Er wollte einfach nur.
Außer, dass er homosexuell war, was zu dieser Zeit halt wirklich noch ein Thema war. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber es war natürlich auch so diese Boyband-Attitüde, das, was Wham bekannt gemacht hat, das passte halt jetzt da nicht ins Bild irgendwie, wenn einer von den beiden da schwul ist. Weil die Mädels halt alle auf George Michael gestanden haben, ne?
Aber das ist natürlich auch schade, wenn dann so Dinge eingegrenzt werden von der Plattenfirma und von Leuten, die keine Ahnung haben. Ich glaube nicht, dass es seinem Erfolg einen Abbruch getan hätte, wenn er das frei hätte äußern können, wie seine Orientierung ist. Also, und vorwerfen kann man es ihm schon dreimal nicht.
Aber ich meine, er hat mit Elton John zusammen aufgenommen. Hallo, was ist los? Ja. Also noch schwuler geht's ja nicht.
Ne? Das war aber später, glaube ich, als er sowieso schon geoutet war. Er ist 2016 gestorben am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 25.12., also eigentlich ja in Großbritannien der wichtigste Tag, mit 53. Also der ist jünger gewesen als wir, wo er gestorben ist. Jetzt gestorben an Herzmuskelentzündung und Fettleber. Und was ich sehr interessant fand, das hatte ich nicht auf dem Schirm, er ist dann heimlich nach seinem Tod ist rausgekommen, dass er sehr, sehr viel anonym gespendet hat. Zum Beispiel für Childline. Das ist eine Hotline in Großbritannien für Kinder. Egal, was sie für Probleme haben, Mobbing, Scheidung der Eltern, sexueller Missbrauch, psychische Probleme etc., die können diese Hotline anrufen und können dann, also wie bei uns die Telefonseelsorge, aber extra für Kinder gemacht mit ausgebildeten Personen. Und für die hat er mehrere Millionen gespendet heimlich. Und er hat aber auch zum Beispiel, wenn er im Fernsehen eine Frau gesehen hat, die gesagt hat, ja, ich würde gern ein Kind haben mit meinem Mann, aber ich kann mir die künstliche Befruchtung nicht bezahlen, weil die halt nicht viel Geld hatten, hat er ihr das anonym gespendet und so Sachen. Er hat was versucht mit seinem Geld zu machen, was Gutes zu tun.
Ich glaube, er war auch ein guter Mensch.
Ja, das glaube ich eigentlich auch, ja. Hm.
Ja. Ja, also um den finde ich es wirklich, da wäre noch was gekommen, glaube ich. Das finde ich ein bisschen, bisschen sehr schade.
Dann mache ich mal weiter mit denen, die ich mir so aus dem Synthpop New Wave Punk Umfeld rausgesucht habe. Natürlich einer, über den wir auch schon viel geredet haben, Ian Curtis von Joy Division, ist ja auch schon in der Joy Division und New Order Folge von, der am 18.05.1980 gestorben ist. Todesursache Suizid durch Erhängen. Ja, er ist natürlich ein Klassiker. Wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, wie das genau war, da gibt es mehrere Folgen, in die ihr reinhören könnt. Diese Joy Division Folge, die Folge mit Mark Rieder, ist auch sehr interessant, der ja der Vertreter der Plattenfirma in Berlin war und ihn auch gut kannte. Also da brauchen wir jetzt nicht das wiederholen, was in den anderen Folgen drin ist. Aber er war natürlich einer der prägenden Musiker der 80er Jahre, obwohl er da nur ganz kurz gelebt hat. Aber er hat halt riesen Einfluss gehabt.
Total verrückt. Sollen wir weitermachen? Wir nehmen mal den geschätzten Michael Hutches von INXS. Mhm. Also auch eine sehr, sehr tragische Geschichte, die wir ja auch in einem anderen Podcast schon mal kurz angerissen haben. Ich glaube, da ist der Welt auch ein bisschen was verloren gegangen. Er war mir immer ein bisschen zu sehr Popstar, aber INXS haben wirklich ganz, ganz tolle Lieder hinterlassen, die unbestreitbar große Hits waren. Ich habe letztens noch ein Konzert auf Arte gesehen und habe gedacht, boah, irre, es war ein Stadionkonzert. Das war wirklich, der war wie angeschaltet. Die haben da schon 5 Minuten gespielt, die Musiker. Das waren ja auch alles wirklich richtig, richtig gute Musiker. Er kommt auf die Bühne und das war wie angeschaltet. Der hat die ganze Zeit irgendwie getanzt. Das war wirklich also so eine 5000-Kalorien-Live-Show. Da wurde wirklich abgeliefert. Ja. Über Stunden auch. Das war 2,5 Stunden oder so. Das war unwahrscheinlich. Also krass, 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 krass. Aber auch die bombastische Show natürlich auch. Ne?
Ja. Ich habe ja zu denen, die ich habe, immer die Todesursache rausgefunden. Bei ihm wusste ich die auch so. Der ist ja bei einem Sexunfall gestorben. Insofern gehe ich mal davon aus, er hatte immerhin einen schönen Tod.
Dazu könnt ihr dann lieber nachlesen, weil wir wollen jetzt unsere noch nicht volljährigen Zuhörer hier nicht schockieren. Aber um da mal unter der Gürtellinie zu bleiben, er hat Kylie Minogue gebumst. Wenn das mal keine Lebensleistung ist, da wird der eine oder andere durchaus neidisch sein.
Ja, wahrscheinlich.
In den Verein würde ich auch eintreten. Und ich glaube, da gibt es mehr als 3 Mitglieder. Da kriegen wir ruckzuck eine EV. Also, ja, gut, wie dem auch sei. Also,
so, ich habe noch Joe Strummer von The Clash, 52 geboren und am 22.12.2002 gestorben, also schon wieder kurz um Weihnachten herum. Todesursache, ein angeborener Herzfehler, von dem man nichts wusste, der war nicht diagnostiziert. Und er war natürlich Frontman und der Punk-Ikone The Clash. Und ich war nie der große Clash-Fan, aber natürlich London Calling, Should I Stay or Should I Go, war natürlich Riesenhits. Und ich fand interessant, dass er zum einen, bevor er in The Clash gespielt hat, war er in einer Pub-Rock-Band und hat dann mit den Mitgliedern von der Punk-Band London SS zusammen The Clash gegründet. Und da sieht man, wie diese Provokation mit Nazi-Sachen, wie verbreitet das in der Punk-Szene war. Das war das eine, was ich spannend fand. Und das andere war das erste Konzert von The Clash, 4. Juli 76 als Vorgruppe der Sex Pistols. Also das heißt, die waren tatsächlich Erster. Dann war es so, die haben dann direkt einen Major-Vertrag mit CBS gekriegt, weil die natürlich sofort verstanden haben, worum es hier geht im Februar 77. Aber für 8 Alben. Und The Clash hatte vereinbart, dass die Alben relativ günstig sein müssen. Auch doppelt, dreifach LPs, die müssen immer sehr günstig sein. Und die Plattenfirma hat ihnen das immer entgegengerechnet. Hat also gesagt, ja, wir hätten das ja für so und so viel verkauft. Ihr wolltet es ja günstiger haben. Das heißt, The Clash hat, obwohl sie sehr gut verkauft haben, Schulden gehabt bei ihrer Plattenfirma. Weil die sagen so.
Haben ihn abgezogen.
Genau.
Wir müssen auf jeden Fall auch noch mal eine Folge über den größten Beschiss in der Musikindustrie machen. Wirklich ist auch ein ganz, ganz tolles Thema. Wer alles inwiefern von seiner Schallplattenfirma oder von seinem Management beschissen worden
ist, ja. Finde ich auch.
Da können wir eine ganze Reihe von können wir da machen. Unfassbar. Unfassbar.
Genau, The Clash hat er dann 85 aufgelöst und 91 ist Should I Stay or Should I Go nochmal in die Charts gekommen, weil die Werbung für Levi's, für eine Jeans genommen worden ist. Und eins finde ich noch interessant. Nach seinem Tod ist in Paddington, im Londoner Stadtteil Paddington, eine Unterführung nach ihm benannt worden. So. Und ich denke mir, wäre ich glücklich, wenn nach mir eine Unterführung benannt worden wird, wo die ganzen Hunde und Betrunkenen hinpinkeln? Oder find's er vielleicht cool, weil es Punk ist?
Ja, die können ja da Clash-Graffitis. Gibt's da wahrscheinlich auch. Ja, schön. Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Dann habe ich noch einen, auch wieder sehr, sehr bekannten, zu dem ich aber auch nicht so viel sagen möchte, weil es nicht unser Genre ist. Aber muss man natürlich reden drüber. Freddie Mercury, 46 geboren, 91 gestorben am 24.11. Todesursache Lungenentzündung infolge von AIDS. Also er hatte nicht die Gnade der späten Geburt, wie man es so sagen könnte, weil damals war AIDS noch tödlich. Natürlich Sänger der Frontman Queen. Er hat seinen Tod ja auch, sage ich mal, mehr oder weniger öffentlich inszeniert. So ein Stück weit mit The Show Must Go On und so. War schon auch für die 80er, natürlich auch 70er, aber in den 80ern schon auch noch prägend. Eine der Bands, die es wirklich geschafft hat, in den 80ern bedeutsam zu sein. Das muss man schon sagen.
Ja, let's go on. Ich nenne jetzt zwei, weil der erste zählt nicht. Natürlich müssen wir auch noch mal Falco erwähnen an dieser Stelle. Ja. Gehen wir aber gar nicht weiter drauf ein. Könnt ihr euch die ganze Folge anhören, die wir über Falco gemacht haben. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und wisst ganz, ganz viel, was andere nicht wissen. Nee, dann lass uns weitermachen. Dann wäre ich jetzt bei Sid Vicious, Sex Pistols.
Ja.
Auch eine, sage ich mal, jetzt nicht ganz überraschende Sterbensnachricht. Man hat auch nichts im Leben versäumt oder ausgespart an seiner Stelle. Und dennoch, schade. Es wäre wirklich schön zu beobachten, wie der heute so mit 70, 75 irgendwie drauf wäre. Ja, und ich glaube, er hätte der Welt auch noch das eine oder andere zu sagen.
Ja, Johnny Lydon immerhin, der lebt noch, ne? Also der hat das...
Er spielt auch noch, ne? Oder?
Ja, der macht noch Konzerte. Aber da bleibe ich auch im Punk, aber eher Amerika. Und zwar Tommy Ramone, 49 geboren, 2014 gestorben. Ich habe die Ramones gar nicht so mitgekriegt, Pet Sematary damals. Das war ja zu Für Friedhof der Kuscheltiere, im Soundtrack drauf. Aber ich fand es echt interessant. Er kommt also eigentlich aus Ungarn. Und seine Eltern mit ihm, als er ein Kind war, die waren jüdisch, in die USA gekommen. Er heißt eigentlich Thomas Erdelji, wie auch immer man das ausspricht im Ungarischen. So. Und die Ramones haben sich ja alle immer andere Nachnamen, also immer Ramones genannt, obwohl sie überhaupt nicht verwandt waren. So. Und deswegen gibt es ja eine sehr lange Liste. Die sind nämlich inzwischen alle tot, die Ramones. Also 2001 starb Joey Ramone.
Echt?
Nach langer Krankheit an Lymphdrüsenkrebs, ja. Dann hat vorher dann noch eine Soloplatte gemacht. So. Dann Didi Ramone bekam seine langjährige Drogenabhängigkeit nicht in den Griff und starb 2002 Überdosis Heroin. Johnny Ramone starb 2004 an Prostatakrebs und eben Tommy Ramone 2014 an Gallengangskrebs. Und immer wenn die neues Mitglied hatten, haben die den einfach auch Ramone genannt. Und so, eigentlich eine sehr clevere Idee. Ich frage mich, dass da noch nie jemand drauf kam.
Adoption nennt man das, wo ich herkomme.
Genau, ja. Und übrigens 1996 Vorband der Ramones in Deutschland, der Abschiedstournee der Ramones, war die damals noch nicht bekannte Band Rammstein.
Ich habe gar keinen Bezug zu den Ramones, aber es ist ja tragisch, dass ich jetzt wahrscheinlich auch keinen Bezug mehr bekommen kann. Wen ich auf jeden Fall erwähnen möchte an dieser Stelle ist Sinéad O'Connor, die uns auch tolle Momente beschert hat. Ganz speziell natürlich durch Nothing Compares to You, aber auch eine wirklich tolle Künstlerin, wo ich denke, ich glaube, es war auch nicht mehr so viel los mit ihr, ne? Also jetzt musikalisch.
Die hat an einem Comeback-Album gearbeitet, wo sie Vertraute gesagt haben, das wäre wieder ihr Durchbruch und die hat es ja mehrfach geschafft. Also ich war mehr so ein Fan ihres ersten Albums, Lion and the Cobra. Das fand ich unglaublich gut. Also ich fand sie auch wirklich toll, so als Person damals. Ja, schade. Aber auch so eine unverstandene Künstlerin, die aber auch immer so die Fronten gewechselt hat. Ne? Also sie war halt eine Künstlerseele. Aber die Musik fand ich toll von ihr, die sie gemacht hat. Ja,
sie war auf jeden Fall eine Ausnahmekünstlerin, auf jeden Fall.
Das muss man ganz klar sagen, ja. Das stimmt. Dann habe ich noch mal jemanden, von dem man auch sagt, er hätte gut singen können, aber ich fand Sheena O'Connor immer tausendmal besser. Aber man muss natürlich auch sagen, Whitney Houston hat die 80er geprägt. 63 geboren, 2012 gestorben. Todesursache, Ertrinken in der Badewanne nach Herzkrankheit und Kokainkonsum. Das dazu, also selbst so Glamour-Girls haben viel mit Drogen gehabt. Ne? Ja. Nicht nur quasi die Pop- und Rockmusiker, von denen man das quasi erwartet, ne? Sondern auch so.
Das ist total verrückt. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass ihre Tochter auch gestorben ist? Ja, ne?
Ah, ich halte mich ja jetzt zurück immer mit Toten, wo ich nicht weiß, ich glaube, aber die lebt auch nicht mehr.
Ihre Tochter ist tatsächlich auch an Drogen gestorben.
Ich glaube es auch, ich weiß es aber nicht genau.
Schlimm. Ja. Jungen Leute. Ja. Über wen wir auf jeden Fall noch mal ganz kurz sprechen muss, ist natürlich der Kollege Kurt Cobain. Einer der Leute aus dem 27er-Club auch, ne?
So. Ja, der ist im 27er Club, zu dem kommen wir dann am Schluss noch. Wobei er war ja eher prägend in den 90ern, aber 80er gab es ja auch schon Nirvana, ne? Das war ja so der Anfang.
Ja, aber diese ganze Grunge-Geschichte in den 90ern, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu eingehen. Ja.
Aber eben, ne? Denk an meine Lüge und Wahrheit, ist einer in den 80ern mit gestorben. Er schon mal nicht aus dem Club 27. Ja, dann hätte ich noch Steve Strange. Den haben wir ja mehrfach jetzt schon genannt, weil er eine sehr wichtige Rolle spielte bei verschiedensten Bands, auch die Blitzkids ins Leben gerufen hat und auch gerade in der Entwicklung von Bands wie Depeche Mode oder New Order oder eben Joy Division eine große Rolle gespielt hat. Der ist 2015 gestorben, 59 geboren gewesen, ist an Herzversagen gestorben, aber auch, hatte auch gewisse Drogenprobleme. Und der war ja dann auch Sänger der Band Visage. Das geht so ein bisschen verloren mit Fade to Grey, der riesige Hit. Und es war einer der Trendsetter der Londoner Clubkultur. Was ich völlig nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Visage tatsächlich 5 Alben aufgenommen hat. Und das letzte erschien nach seinem Tod 2015, Demons to Diamonds. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Also hat mir gut gefallen, aber ja, interessanterweise habe ich es, ich dachte, die hätten nur das eine Album gemacht und fertig. Weil das alles ging alles an mir vorbei irgendwie. Ja,
die waren irgendwann auch überhaupt gar nicht mehr angesagt. Ich glaube, die Alben liefen auch nicht so super, ne?
Ja. Aber das war schon eine der prägenden Personen, der dann zwar auch einen Hit hatte, aber ansonsten sehr, sehr viel für die Kultur, Musikkultur gemacht hat in den 80ern. Ja.
Finde auch cooler, durchgeknallter Typ. Dann, wen haben wir denn noch? Also du hast natürlich auch einige schon genannt, die ich auch auf meinen Zettel hatte. Aber das liegt natürlich in der Natur der Sache. Wer mir jetzt mal spontan noch einfällt, ist, das wusste ich gar nicht, dass John Jett gestorben ist.
Ja, okay.
Da will ich auch direkt jetzt noch mal einen nachlegen. Nico. Nico ist auch gestorben.
Ja, also, das stimmt, so
unsere kleine Warhol-Muse, nennt man das, glaube ich. Ne? Eine tolle und sehr, sehr mysteriöse Künstlerin mit deutschen Wurzeln, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Ja. Ja, dann nehme ich jemand, der auch nicht so sehr 80er verortet ist, sondern mehr 70er, nämlich Queen of Disco, Donna Summer, 48 geboren, 2012 gestorben, mit 63 an Lungenkrebs, obwohl sie nur in jungen Jahren geraucht hat, aber sie war massive Passivraucherin, weil sie ja immer in den ganzen Clubs war und so weiter und das damals ja üblich war. Und sie war auch in den 80ern noch sehr erfolgreich, ne, mit Hot Stuff und so weiter und dann später noch Stock Aitken Waterman, brauchen wir nicht drüber reden. Und das Interessante war, weswegen ich das jetzt sage mit deutschen Wurzeln, sie ist für das Musical Hair nach Deutschland gekommen, weil die damals nicht genügend Farbige hatten, die das singen konnten und hat dann dort eine Rolle gespielt im Musical, hat ihren Ehemann kennengelernt, den Zahnarzt Helmut Sommer, der auch im Hair Ensemble Mitglied war, also Sommer, nicht Summer. Die ersten Plattenvertrag, den sie dann in Deutschland hatte, hätte auch Donna Sommer draufstehen sollen, war aber ein Druckfehler, ist dann Donna Summer geworden.
Ernsthaft?
Ja, und den Namen hat sie dann behalten und dann später natürlich mit Giorgio Moroder gearbeitet, ne? Love to Love You Baby und so weiter.
Tolle, wirklich ganz, ganz tolle.
Zu Softcell in der Folge erzählen wir ja auch so ein bisschen über sie und über den Stil, aber war schon sehr prägend auch, was sie da gemacht hat. Ja. Und sie konnte fließend Deutsch.
Echt?
Dann. Ja, weil sie halt eine Weile in Deutschland gelebt hat, auch mit ihm verheiratet war, Giorgio Moroder und so weiter. Also das heißt, sie hatte das gelernt und
Ach, das ist ja irre. Wusste ich nicht. Wen wir auch einmal wie wenigstens ganz kurz erwähnen müssen, der hier auch sonst eher nicht stattfindet, ist der Kollege Bob Marley, finde ich. Also muss auf jeden Fall mal hier Erwähnung finden. 81 gestorben. Da gibt es einen ganz, ganz tollen Film, kann ich auch nur empfehlen, wo jetzt irgendwie so sein Leben halt auch mal ein bisschen cineastisch aufgearbeitet wurde. Ja. Ganz witzig. Der hat ja wirklich sich, glaube ich, auch in Deutschland behandeln lassen. Ich meine, mich erinnern zu können, am Bodensee hat er sich behandeln lassen.
In der Folge vom Jahr 1981 haben wir über ihn erzählt, wie er gestorben ist und was der für eine Odyssee hatte. Ja, so wie bei John Lennon, der ja 80 gestorben ist, haben wir auch im Jahr 1980 über seinen Tod viel erzählt, weil das natürlich sehr prägend war für die 80er und auch ein Stück weit ja so ein, naja, wenn ein neues Jahrzehnt endet und beginnt, dann sind so Sachen immer besonders bedeutsam, ne? Wenn dann so Persönlichkeiten sterben. Das stimmt, ja, da hat man da relativ viel über ihn gesagt. Ein Popstar, der tatsächlich mal alt geworden ist, Tina Turner.
Oh ja.
1939 geboren.
Ja, deine Eidgenössin.
Genau, sie ist dann später, sie war sogar Schweizer Staatsbürgerin am Ende. 2023 gestorben. Natürliche Ursachen. Die hat es tatsächlich geschafft, so lange durchzukommen. Hatte in den 80ern mit Private Dancer und so weiter ja auch Riesenerfolge nochmal gehabt. Und jeder hat damals gesagt, boah, ist die alt in den 80ern. So alt war die gar nicht. Aber das wurde eigentlich als Kompliment genommen, weil sie ja noch als sehr, sehr sexy wahrgenommen wurde. Ja. Tolle Künstlerin auch. Ja, man findet hier in der Schweiz auch niemanden, der was Negatives über sie sagt. Da gibt es andere Leute, die hier wohnen, über die eher negativ gesprochen wird und viel Geld haben. Das war bei ihr nicht der Fall.
Ja, Tina Turner hat sich auch hier auf dem Zettel. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen Künstler erwähnen, der schon in den auslaufenden 70er Jahren gestorben ist. Und zwar, der auch meine verstorbene Mutter und insofern auch mich mitgeprägt hat. Wir müssen über Elvis sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass wir in diesem Podcast irgendwann mal über Elvis sprechen. Haben wir aber auch schon mal hier und da getan. Ne? Ich erinnere mich an die Beerdigung, die im Fernsehen übertragen wurde, tatsächlich. Insofern also dann auch halt so für mich ein Bezug zu meiner Jugend. Und meine Mutter war sehr, sehr großer Elvis-Fan. Mhm. Und ich eigentlich auch, also heute noch. Gibt es auch ein sehr, sehr schönes Lied, das können wir euch mal in die Shownotes packen. Wir haben uns ja auch mal einen Elvis versucht.
Oh, hör auf. So, ja, also das zu den Leuten, die aber auch wirklich gar nichts mit den 80ern zu tun haben, da komm ich mal wieder mit einem, aber das wird auch nur relativ kurz abgehandelt. Andy Fletcher natürlich, 61 geboren, 2022 gestorben, Gründungsmitglied von Depeche Mode. Aortendissektion war seine Todesursache. Da gibt es ja eine größere Folge zu, erstens mal die Depeche Mode-Folge, die vor kurzem war, zweitens mal die Folge, die wir zum Tribute-Sampler gemacht haben, halt kurz nach seinem Tod. Das also zu ihm müssen wir natürlich auch erwähnen.
Im Zuge der Recherchen sind mir einige Leute aufgefallen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie tot sind.
Ja.
Zum Beispiel, erinnerst du dich noch an Max Werner?
Wayne May?
Genau der, ja.
Ja.
Der ist tatsächlich am 18.04.24 verstorben. Auch schade. Also es gibt ja nur den einen Hit, aber da hat er ja gut gemacht. Kann man ja nicht anders sagen.
Okay.
Tolles Lied. Wow. Danke dafür.
Okay, das wusste ich auch nicht. Ich hätte hier noch Laura Branigan auf der Liste. 52 geboren, 2004 gestorben. Gehirnaneurysma, Gloria, Self-Control und so weiter, war auch deutsche Produktion, Jack White, war auch einer der prägenden der 80er Jahre und relativ früh auch gestorben, ne?
Ja, ich habe gestern in der Bild-Zeitung gelesen, dass das Auto von Frank Farian, ein BMW M1, den wir übrigens auch im Automuseum
Oldtimer Galerie in
gesehen
Toffen,
haben. Ja, in der Oldtimer Galerie in Toffen gesehen haben letztens noch, dass diesen Wagen einen von, wenn ich es richtig verstanden habe, 73 Fahrzeugen, die überhaupt ausgeliefert worden sind, hat einen davon hat Frank Farian gekauft. Und das ist ganz witzig, weil er hat, der hat sich die Verkleidung der Türen irgendwie aufsägen lassen, damit er da größere Boxen von Clarion einbauen lassen kann. Das ist natürlich total nicht. Hat er eine ganz, ganz tolle, irgendwie so ein Becker Mexiko Radio da einbauen lassen.
Ja.
So große Clarion Boxen und hat sich hinten einen dicken Spoiler draufbauen lassen. Eigentlich totaler Frevel, weil dieses Auto eine Design-Ikone ist, finde ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Frank Farian ist auch im Jahr 24 gestorben und ich finde, das ist eins der liebenswertesten Schlitzohren, die die Musikgeschichte hervorgebracht hat. Also eigentlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, der hatte auch noch den einen oder anderen Pfeil im Köcher.
Wahrscheinlich, ja.
Das Auto war einfach geil.
Ich muss mal diese Dokumentation über ihn mal anschauen, habe ich noch nicht gemacht. Mich schreckt es halt ab, weil der ganze Milli Vanilli-Müll, den brauche ich nicht hören, da brauche ich auch nichts zu erfahren. Aber Boney M. und so, das fand ich musikalisch schon deutlich besser.
Er war schon wirklich ein Genie-Kopist sozusagen. Toller Typ und auch einer der ganz wenigen, die wirklich international Ruhm erlangt haben. Ne? Einer der wenigen Deutschen, die...
Dann komme ich nochmal mit jemandem, der mir relativ unbekannt war, muss ich allerdings sagen. Polystyrene.
Sagt
ihr dir was?
Nein.
Nein. Das war die Sängerin der Punkband X-Ray Specs, britische Sängerin. 57 geboren, 2011 gestorben an Brustkrebs. Das war eigentlich das erste Riot Girl, was es gab, lange bevor es Riot Girls gab. 77 bis 79 gab die und hat feministischen Punk gemacht. Cooler Song, Identity zum Beispiel, also richtig Power dahinter auch. Und sie hat dann auch noch 2011 Songs gemacht, also quasi auch nochmal ein Album gemacht, kurz vor ihrem Tod, was ja absehbar war. Da ist zum Beispiel der Song Virtual Boyfriend war eine Single. Sehr gut gemacht. Also ich habe mehrere Sachen von ihr gehört. Ich kannte sie vorher nicht. Nur der Name ist ab und an mal gefallen. Und habe mir jetzt Sachen angehört. Ich fand sie toll. 53 ist sie auch nur geworden leider. Und in den USA ist dieses Album, von dem ich gesprochen habe, einen Tag vor ihrem Tod veröffentlicht worden.
Krass.
Großbritannien einen Monat vorher, also auch ein Abschiedsalbum hat sie gemacht. Zu ihr kommen wir nochmal am Schluss. Auch jemand, der kennen wir halt in Deutschland nicht, weil sie in Deutschland nie in den Charts war und dann halt auch so untergegangen ist in dieser ganzen anderen Welle, ne? Und für weibliche Musiker war es ja eh extrem schwer, in den 80ern überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ist auf alle Fälle ein Tipp, werdet ihr auch in den Shownotes was zu finden.
Wen wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, Gott hab ihn selig, den Herrn Florian Schneider-Essleben von Kraftwerk, der im Jahr 2020 verstorben ist, mit Sicherheit kein klassischer Sympath, aber durchaus prägend, auch für die 80er Jahre, mit dem, was die Herrschaften von Kraftwerk sich haben einfallen lassen. Dazu nochmal kurze Empfehlung, unser Gast, der noch sehr, sehr lebendig ist, der Wolfgang Flühr, hört euch die Folge mit ihm an, da wird auch das Thema Florian Schneider kurz angerissen, ja.
Genau. Fand ich auch. Er ist an Krebs gestorben, war ja vorher schon 2009 aus Kraftwerk ausgestiegen und hat ab 2008 nicht mehr mit ihnen aufgetreten. Kurz nach seinem Tod haben die Glocken des Utrechter Doms die Töne des Kraftwerk-Titels Das Model gespielt.
Echt?
Ja, finde ich schön. Also schon besser als so eine Unterführung, die nach dir benannt wird.
Definitiv. Ich möchte auch, dass irgendwelche Glocken irgendwann mal I Hate Berlin spielen. Am liebsten wäre es mir, wenn in Berlin passieren würde. Vielleicht könnte ich das mal so als kleinen Wunsch in die Runde geben. Toll.
Ja. Und dann habe ich noch jemand, der auch sehr, sehr einflussreich war, international für die deutsche Musikszene, Gabi Delgado López von DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. 2020 gestorben. Ich hatte ihn kurz vorher noch mal zum allerersten Mal live gesehen, Herzinfarkt gehabt. Wer dazu mehr wissen will, wir hatten ja in Kurt Dahlke, auch DAF, Mitglied der ersten Stunde, in der Sendung gehabt im Podcast. Und ich erzähle nicht allzu viel dazu, weil es wird mit Sicherheit noch eine Folge im und um das DAF-Umfeld geben. Aber das war etwas, was mich schon sehr berührt hat, dass es jetzt DAF so nicht mehr gibt. Ja. Weil das war schon sehr, sehr stilprägend, gerade für die Musik IBM, die ich lange Jahre gemacht habe, was die gemacht haben. Ja.
Ich glaube, man würde nicht zu weit gehen und sagen, dass sie Mit- und Teilerfinder der elektronischen tanzbaren Musik sind. Ja,
ja und wieder Conny Plank, ne? Produzent Kraftwerk und auch DAF. Also er hat da auch einen großen Anteil dran. Und er gehört auch wenn er jetzt nicht Popmusiker war, aber er gehört ein Stück weit auch mit dazu, von den Leuten, die die 80er sehr geprägt haben. Und
auch ein tragischer gestorben sind. Verlust.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, wann ist Conny gestorben?
In den 80ern schon.
Ja, in den 80ern schon?
18. Dezember 1987.
Ah, 87 schon, okay. Ja. Auch aus diesem Umfeld noch eine Person, die immer sehr, sehr umstritten war, damals schon und den wahrscheinlich auch nicht alle und nicht viele kennen, ist Tommy Stumpf, der auch im Jahr 2023 verstorben ist. Auch ein Anarchist auf seine Art und Weise.
Ja.
Aber auch ein streitbarer Geist, der da verloren gegangen ist, ja.
Ja, auch sehr viel Einfluss auf die deutsche Elektroszene gehabt. Ich kann mich noch erinnern, ein Konzert von ihm mal. Wir haben das gar nicht verstanden, weil ich kam halt nicht aus diesem Umfeld und wusste gar nicht, was er für eine Bedeutung hatte. So, der war natürlich auch schon etwas älter als wir, aber unglaublich erfahren und sehr abgefahren, was er gemacht hat, aber hatte seine Berechtigung. Ja. Kommen wir zu jemandem, den sehr viele Leute kennen dürften. Carlo Kages, 51 geboren, 2002 gestorben. In Hamburg Gitarrist und Songschreiber für die Band Nena, unter anderem der Text von 99 Luftballons ist von ihm, auch Co-Autor Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann und Leuchtturm hat er geschrieben und so Sachen, war auch 80 und 81 bei Extra Breit und ist anonym beigesetzt worden und da hatten wir ja in zwei Folgen Bezug zu beim Rolf Brendel, dem Nena-Schlagzeuger und bei Steffen Kleinkrieg von Extra Breit. Die hatten es beide auch von ihm, schade, dass jemand mit so viel Talent dann relativ verarmt auch gestorben ist.
Ja.
Ne? Auch nicht klar kam mit dem, ja, was so das Leben ausgemacht hat. Da möchte ich gern gleich einen zweiten anschließen, weil es passt. Wolfgang Rohde, da hatten wir es auch in der Folge mit dem Steffen Kleinkrieg von der Schlagzeuger der Toten Hosen, der an Krebs gestorben ist. Der war 85 bis 98 Schlagzeuger von Toten Hosen. Auch mit Michi Beckmann hat was da davon,
ja.
Von ihm, weil der bei den Surbiers damals war, wo Michi Beckmann auch war und ja, das hat einige getroffen. Er war auch, obwohl er dann nicht mehr bei der Band war, aus körperlichen Gründen, hat er immer zu diesem Toten Hosen-Universum dazugehört.
Ja, wen ich noch auf meiner Liste hatte, ist der Herr Peter Behrens, der 2016 gestorben ist, der Schlagzeuger und der traurige Clown der Band Trio. Auch ein tragischer Verlust, ein wirklich bewegtes Leben. Ich glaube, er hat sogar im Knast mal gesessen auch und ich, also ganz, ganz cooler Typ. Und deswegen gebe ich jetzt nochmal ganz kurz hier den Ratschlag. Stefan Remmler, bitte komm in unseren Podcast. Wir garantieren für ein langes Leben. Komm mal hier vorbei. Wir beißen gar nicht.
Ja. Und Peter Behrens war ja auch Schauspieler. Kommen wir zum anderen Schauspieler, der Musik gemacht hat, aber keine, die ich gut fand, aber muss man leider trotzdem nennen. Patrick Swayze, 52 geboren, 2009 gestorben. Bei dem hatte ich es komplett vergessen, dass der gestorben ist. Hat mich aber auch nie interessiert. Ich bin einer der wenigen, die Dirty Dancing scheiße fanden und nie hat gucken wollen. Interessanterweise in der letzten Folge vom Kurt Krömer in seinem Podcast, Feelings, hat er auch über Dirty Dancing abgelästert. Wie scheiße er denn damals fand und alle Frauen wollten da rein und er nicht. Da habe ich gedacht, Kurt, du und ich, wir haben dieselbe Meinung dazu. Aber für viele Leute war er ein Idol. Ich fand seine Musik halt furchtbar, tut mir leid. Aber es war kein schlechter Schauspieler, das muss man fairerweise dazu sagen. Ja, ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Das also zu ihm.
Auch nicht schön. Was mich persönlich bewegt hat, wird jetzt auch nicht allen Leuten was sagen, ist Bodo Steiger von Rheingold. Auch mal wieder die Düsseldorfer, die sterben ja wie die Fliegen. Ja. Haben wir jetzt gerade hier so festgestellt. Der ist 2019 tatsächlich gestorben. Im Zuge dieser Geschichte habe ich tatsächlich mal ein bisschen recherchiert und wusste nicht, dass Bodo Steiger zusammen mit Marius Müller-Westernhagen in einer Band war. Wie abgefahren ist das denn bitte? Also das hatte ich auch vorher noch nie so gehört. Ja. Aber hat uns ja auch ganz, ganz tolle Sachen, unter anderem auch einen Film beschert.
Der Fan, ne?
Ja, der Fan mit Desiree Nosbusch. Ich sag mal, ohne da irgendwie boshaft zu werden, dass die Attraktion dieses Films ist natürlich Desiree Nosbusch, die dort nackt zu sehen ist, kann ich nur empfehlen. Eigentlich auch nur aufgrund dieser Tatsache. Aber Dreiklangdimension, Fanfanfanatisch und Fluss und was weiß ich. Also eine ganz, ganz tolle Band, die in der NDW eigentlich verheizt wurde, weil eigentlich war das jetzt gar nicht so NDW.
Ja. Also ich habe den Film Der Fan mir dann auch mal besorgt und angeschaut. Er ist schon ziemlich überbewertet gewesen. Also wie viele Filme aus den 80ern aus Deutschland lohnt sich nicht, den anzugucken. Auch nicht als Zeitdokument aus meiner Sicht. So wirklich eine sehr abgefahrene Story und nicht gerade zwingend plausibel. Aber nun gut. Ja, sollte man mal gesehen haben, dann reicht es aber auch. Ich hätte jetzt noch, das ist tatsächlich die letzte Person auf meiner Liste. Gut, einen hätte ich dann noch, aber von den Lügen und Wahrheiten her, Joe Cocker, 2014 gestorben, auch wieder 22.12., direkt vor Weihnachten, Todesursache Lungenkrebs, der war tatsächlich sehr starker Raucher, ja, war in den 80ern auch nochmal mega erfolgreich, immer mit seinen Coverversionen, hat aber halt eine sehr, sehr lange Karriere gehabt auch, das muss man schon sagen, 44 schon geboren gewesen.
Der hatte bestimmt kein unglückliches Leben. Meine Mutter war auch großer Joe Cocker-Fan übrigens. Ich will jetzt aber auch keinen Zusammenhang konstruieren zwischen Elvis und Joe Cocker, weil meine Mutter Fan davon war. Nee, also mir fällt jetzt gerade nichts mehr Altes. Viele Sachen, die du genannt hast, natürlich auch bei mir auf dem Zettel standen. Wahrscheinlich fallen mir auch, wenn wir jetzt gleich hier fertig sind, fallen mir noch tausend andere ein.
Mir fällt gerade ein, man sollte über Tote ja nicht schlecht reden. Das haben wir jetzt nicht in jedem Fall geschafft. Ehrlich gesagt fand ich es nie gut. Ich finde, wenn jemand in seinem Leben Gutes gemacht hat, sollte man es erwähnen, auch wenn er tot ist. Wenn er Scheiße gemacht hat, sollte man es auch erwähnen, wenn er tot ist. Das dazu würde ich jetzt auf die Musiker hier nicht anwenden wollen, aber für andere Leute schon. Ja, dann, wenn wir dazu nichts mehr haben, würde ich zu den Lügen und Wahrheiten kommen. Ja.
Außer der Feststellung, verzeiht uns, wenn wir hier jemanden vergessen haben, das sind halt die Sachen, die uns jetzt hier eingefallen sind. Es wird wahrscheinlich mit Sicherheit nochmal mindestens genauso viele geben, die hätten hier erwähnt werden müssen. Ja, okay. Ja.
Also, ich rekapituliere nochmal. Erstens, Michael Jackson und Prince, der natürlich auch mitgenannt ist, ne, bei den habe ich jetzt nicht extra aufgeführt, weil er ja in Lügen und Wahrheiten drin ist, starben beide an einer Überdosis Fentanyl. Zweitens, im Club 27, dem Club der mit 27 Jahren gestorbenen Popstars, kam in den 80er Jahren niemand hinzu. Und drittens, Wayne Hussey, Mitglied bei The Sisters of Mercy und später Gründer von The Mission, war bis 84 Mitglied der Band Dead or Alive, dessen Sänger Pete Burns 2016 gestorben ist, der damit hier auch mit erwähnt ist. Ja, was stimmt nicht, Christian?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Prince und Michael Jackson nicht beide an Fentanyl gestorben sind. Mhm. Ich habe immer gedacht, dass es Propofol war. Durfte auch eine sehr, sehr schöne Propofol-Erfahrung machen im Krankenhaus bei meiner Katheteruntersuchung und muss tatsächlich sagen, also tolles Zeug. Ich hatte selten so gute Laune, aber ich habe immer irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch das gleiche Fentanyl und Propofol. Keine Ahnung. Klär uns auf. Ich glaube, dass das die Lüge ist.
Du glaubst, dass das die Lüge ist und die anderen beiden stimmen. Okay, dann kläre ich auf. Du hast tatsächlich recht. Und zwar, ich habe das immer gedacht, die wären beide an Fentanyl gestorben. Stimmt aber nicht, habe das bestimmt auch mal behauptet im Podcast. Nur Prinz starb an einer Überdosis Fentanyl. Und zwar ist er im Jahre 2016 gestorben, auch sehr, sehr einflussreich in den 80er Jahren. Während Michael Jackson, wie du schon richtig gesagt hast, an einem Atemstillstand stand, infolge einer Überdosierung des Narkosemittels Propofol, und gleichzeitig unzureichender Überwachung. Zuvor hat er die Benzodiazepine, Diazepam, Midazolam und Lorazepam verabreicht bekommen. Also so ein klassisches Medikamentencocktail. War bei Michael Jackson die Todesursache. Fentanyl hat keine Rolle gespielt. Ja. Dann kommen wir zum Club 27. Tatsächlich kam in den 80er Jahren niemand dazu. Noch schlimmer, niemand kannte den Club 27 in den 80er Jahren. Und zwar ist es nämlich so, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison starben alle zwischen 1969 und 71. Das war aber gar nie ein Thema, dass die mit 27 gestorben sind und alle im Zusammenhang mit Drogen. Und erst als Kurt Cobain gestorben ist, ist es aufgefallen, dass es einen Club 27 gibt. Und zwar, seine Mutter hat gesagt über Kurt, "Now he's gone and joined that stupid club. I told him not to join that stupid club." So, und dann war es so, dass die Journalisten davon ausgegangen sind, es geht um diesen 27er-Club oder sie überlegt haben, hä, was für ein Club. Es war aber so, dass zwei Onkel und ein Großonkel von Kurt, die haben sich auch suizidiert. Man vermutet, dass die Mutter das damit gemeint hat. Dieser stupid club war eben, sich selbst umzubringen und gar nicht dieser 27er-Club. Jetzt war das Thema aber schon in der Welt, dass er auch mit 27 gestorben ist, wie die anderen. Und erst als Amy Winehouse gestorben ist, hat jeder dann vom Club 27 geredet, weil sie das auch darüber gesprochen hatte, ein Stück weit. Dann ist er richtig populär geworden und jetzt kennt er den halt und diesen Mythos. Übrigens, statistisch ist es nicht nachgewiesen, dass Popstars mit 27 sterben. Das ist ganz normale Todesalter, kannst du diverse Clubs machen mit verschiedenen Alterskategorien, aber die sind halt alle relativ an Drogen gestorben. Ja. Das war so die Gemeinsamkeit. Oder Kurt Cobain, man hat gesagt, er hat sich zwar die Hirn weggeschossen, aber der hatte so eine hohe Dosis Heroin im Körper, dass er eh gestorben wäre. Wahrscheinlich. Das also zudem. Kommen wir zu Dead or Alive, respektive Wayne Hussey. Das war etwas, was mich bei der Recherche zu Dead or Alive total irritiert hat, weil ich dachte, was? Wayne Hussey war bei Dead or Alive, das ist eine völlig andere Musik. Das liegt dran, dass Dead or Alive eigentlich am Anfang die ersten Sachen ganz anders da klingen. Also er war von Anfang an Mitglied in der Band. Das war wirklich so eine klassische New Wave Band. Er findet dann auch in den Shownotes einen Song. Finde ich auch teilweise richtig gut, was sie da gemacht haben. deutlich besser als das, was dann später kam, oder sehr anders da zumindest. Die haben sich dann aber tatsächlich völlig zerstritten, weil eben Wayne Hussey nicht gepasst hat, wie Dead or Alive sich entwickelt hat. Die haben 84 ein Album aufgenommen mit Dead or Alive. Das ging schon in diese Richtung, in die es auch später gehen sollte, sehr disco-mäßig, und danach hat er sich getrennt von ihnen. Dann wurde es noch viel schlimmer, weil dann haben sie mit Stock Aitken Waterman zusammengearbeitet. Und dann kam You Spin Me Round, der Mega-Hit und so weiter. Eigentlich ein toller Song. Auch das, was Dead or Alive auf dem 84er Album gemacht hat von der Stilistik, aber halt dieser Doc Aitken Waterman Plastik-Krams. Wayne Hussey ist danach direkt bei Sisters of Mercy als Gitarrist eingestiegen, hat First and Last and Always mitgeschrieben, ist dann wieder ausgestiegen, hat The Mission gegründet. Also der ist sich da treu geblieben, aber ich muss mir unbedingt diese alten Dead or Alive Sachen nochmal komplett anhören. Da gab es kein Album, aber EPs, die sind richtig gut. Mhm. Weil dieser Gesang war halt immer toll und das mit so New Wave, Gitarrenmusik, tolle Verbindung. Mhm. Zu Pete Burns noch. Ende 2005 ist er in Big Brother gegangen, bei Channel 4 vor in Großbritannien. Und tatsächlich ist daraufhin die Single You Spin Me Round nochmal in die Top 10 gegangen, 2006. Also das hat bei ihm mal funktioniert, sowas zu tun. Bei anderen ja meistens nicht, dass sie dann mit so Aktionen wieder erfolgreich geworden sind. Aber ja, das zu ihm.
Es ist aktuell auch wieder in irgendeiner Werbung gewesen.
Ich dachte, also ja, ich meine, der Song ist toll. Ja,
das ist nicht tot zu kriegen, dieses Lied.
Ja, ja.
Aber dazu hat Peter Illmann, glaube ich, also auch sehr, sehr deutliche und nicht besonders schöne Worte gefunden.
Immerhin muss man sagen, dass der Einfluss, also das ist die einzige Stock Aitken Waterman Produktion, und der einzige Song von Stock Aitken Waterman, den ich wirklich gut finde, ist You Spin Me Round. Weil, und wenn man sich die älteren Sachen, also das 84er Album anhört, das ist schon sehr in dieser Art, nur nicht ganz so glatt, was sie da gemacht haben. Also Stock Aitken Waterman hat da relativ wenig verändert gehabt. Deswegen ist es auch gut geworden, aus meiner Sicht. Also so, und er hat auch den Test der Zeit bestanden, finde ich, ja. Das dazu. Du noch was zu ergänzen?
Nö, außer bleibt mal da dran jetzt hier. Wir haben noch unsere Tipps.
Ja, genau. Vorher müssten wir noch hinweisen, was in der nächsten Folge kommt. Da müsst ihr uns nämlich helfen.
Ja.
Da geht es darum, dass wir über die Bücher der 80er Jahre reden. Und ihr solltet sagen, welche Bücher der 80er Jahre haben euch geprägt in den 80ern oder danach?
Ja, das war's. Könnt ihr lesen? Wir gehen davon aus. Ja. Habt ihr Bücher gelesen? Wir gehen davon
Hörbücher
aus.
Hörbücher zählen auch.
Habt ihr schöne Bücher gelesen? Habt ihr schlimme Bücher gelesen? Habt ihr Bücher gelesen, die ihr lesen musstet, weil das jemand anders von euch verlangt hat? Bitte lasst uns da teilhaben an euren Erfahrungen und an euren Vorlieben. Schickt uns eine Nachricht, schickt uns eine E-Mail, entweder persönliche Nachricht via Facebook oder schickt uns eine E-Mail an christian@purwin-und-kova.com.
Ja, oder per Instagram, ne? Kann man uns auch kontaktieren.
Oder ihr könnt mich bei Instagram anschreiben. Christian Purwin findet ihr mich 100%. Könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht schicken, würde ich mich sehr freuen. Und wir werden diese dann hier platzieren.
Und viele der Bücher aus den 80er Jahren hat man auch gehört als Hörbücher auf Kassette. Und da kommt auch mal ein Buchtipp her. Und zwar gibt es ein schon etwas älteres Buch, das heißt Wir Kassettenkinder. Es ist von Steffen Bonner und Anne Weiß, die unter anderem auch Generation Doof gemacht haben. Damit sind sie sehr erfolgreich geworden, weil sie selber auch zu dieser Generation gehören, haben sie die auch so genannt. Kassettenkinder ist so ein Prinzip, eine ganz unterhaltsame Betrachtung über die 80er Jahre, wie das damals so war, mit sehr viel Referenzen. So ein bisschen wie unser Podcast in konzentrierter Form. Was es gut macht, ist zum einen, dass wir auch sagen, wie es war und nicht schönreden. Und das andere ist, Stromberg Christoph Maria Herbst liest das Hörbuch. Und das ist sehr gut gelesen natürlich. Gibt es momentan bei Audible 2 für 1. Falls ihr ein Audible-Abo habt, will ich euch jetzt nicht reinreden, das zu haben. Aber ist schon älter, aber passt sehr gut zu unserem Podcast. Ist also eine Empfehlung. Und Filmtipp, es gibt eben über Polystyrene eine Biografie, die heißt I Am a Klischee. Und da wird auch thematisiert, dass er eine bipolare Störung hatte, die man damals als Schizophrenie diagnostiziert hatte. Das haben wir ja beim Ian Curtis mitgekriegt, was es da mit einem macht und so weiter. Sehr guter Film. Ihre Tochter spielt da auch eine große Rolle und einige Zeitzeugen. Gibt's nur in Englisch, weil sie halt hier nicht so populär war, aber ist interessant, sich das mal anzuschauen. Link findet ihr auch in den Shownotes. Zum Reingucken könnt ihr euch den Trailer auch anschauen. Kann ich auch in die Shownotes packen. Und dann haben wir noch einen Konzerttipp. Und da hatten wir es auch schon von heute. Und zwar Kraftwerk. Ihr geht noch auf 3D-Konzerte. Das läuft schon einige Zeit. Es gibt jetzt noch mal einen Strang mit Konzerten im deutschsprachigen Raum. Und Ich bin da unter anderem in Bern, spielen sie in einer neuen Halle, machen eben ihre 3D-Konzerte. Einer ist ja noch dabei aus der Originalbesetzung, Ralf Hütter. Ja, visuell ist es ein Erlebnis. Wahrscheinlich würde ich mal sagen, die letzte Gelegenheit, nochmal jemanden von Kraftwerk aus der echten Besetzung live zu sehen. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr auf Wolfgang Flür geht in Berlin oder auf Kraftwerk. Ich mache beides.
Ja, ich habe tatsächlich auch schon Karten für Bochum, für das Kraftwerk 3D. Freue ich mich drauf. Vielleicht sehen wir uns da.
Ja, genau. Bochum ist am 30. November und Bern ist am 17. Dezember. Unter den ganz vielen Leuten ohne Haare könnt ihr uns dann dort sehen. Man hat ja 3D-Brillen auf bei dem Konzert. Da wird man gucken, wie viel man erkennt. Aber ja, das also dazu.
Thomas ist der Einzige in Bern, der in 2D zu sehen ist. Ja, dann würde ich einfach sagen, tschüss, ihr Lieben. Wir hören uns. Wir sehen uns da draußen in der verrückten Welt, in der man auch sterben kann, wie man heute gehört hat. Und wir freuen uns, wenn er weiter hier dran bleibt und unserem Podcast treu bleibt. Es gibt noch viel zu erzählen über die 80er Jahre.
Genau. Und die gute Nachricht ist ja, solange ihr diesen Podcast hören könnt, seid ihr auch noch am Leben.
Das ist absolut korrekt. Ja.
Also.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.